Sebo schazamt noch.
Ja.
Du musst dein Mikro aufsetzen. Pro-Tipp.
Podcasten besser mit Mikro, nicht ohne.
Ewig gestern. Der Podcast über Retro-Spiele und Popkultur. Vergangenes und aktuell gebliebenes. Die Retro-Boys gehen mit euch der ganz großen Frage nach. War früher wirklich alles besser?
Hey, hallo und herzlich willkommen. 2 Wochen sind rum und es ist mal wieder ewig gestern mit den Retro-Boys. Das sind wohl...
Hi, ich bin Sebo. Vielleicht erinnert ihr euch noch an mich. Ich war länger nicht mit am Start.
Hallo, ich bin Tobi. Hallo, Sebastian. Hallo.
Hallo, Tobias.
Hallo, Sebastian. Hallo, Tobi.
Hallo, Markus. Hallo.
Ja, richtig, ich bin Markus.
Hallo. Da ist der Markus.
Das
hallo,
ist Markus. Markus.
Und unser Introsprecher heute, ganz ungewöhnlich, war der Philippe. Und was heißt das im Allgemeinen, wenn Philippe, der Dr. Music, wenn der unser Intro spricht?
Nur Schlechtes? Dann besprechen wir mal wieder einen Stummfilm?
Das bedeutet, wir sprechen über Musik. Das haben wir jetzt schon länger nicht mehr gemacht.
Dabei kommt es mir vor wie gestern.
Ewig gestern.
Themes like yesterday.
Ja, endlich mal wieder in Viererbesetzung. Ich glaube, es ist so... knappes halbes Jahr her, dass wir die letzte Folge über Musik gemacht haben. Umso schöner, dass wir heute mal wieder zu viert hier am Mikrofonständer stehen, wollte ich gerade fast sagen.
Ja, dass genauso mit den Armen so nach hinten verschränkt, den Kopf ein bisschen erhöht.
Den Liam Gallagher machen.
Ja, genau, den Gallagher.
Ja. Ja, cool. Das heißt, wir haben jeder 2 Stücke dabei, die wir uns gegenseitig vorstellen und dann wird ein wenig geraten, um was es sich für ein Spiel denn handeln könnte. Und dann ist der nächste dran.
Ich möchte da noch mal ganz kurz sagen, das ist uns allen schon mal aufgefallen, wir sind ja nun nicht der einzige Podcast, der Musikfolgen macht.
Aber der beste.
Natürlich. Aber jedes Mal, wenn ich von den anderen, von unseren Kollegen, Grüße gehen da raus an Stay Forever, an Paul Kautz und an die Nerdwelten, die machen alle Musikfolgen. Und jedes Mal, bevor die ihre Tracks einspielen, verraten, was sie einspielen, ist das für mich immer so, warum verratet ihr das?
Es ist ungewohnt, ne?
Oder? Obwohl das alle anderen machen, ist es so, warum? Das ist doch voll lustig, das mit dem Raten.
Ja, wir sind quasi das Hast-du-Töne der Musikpodcasts. Erinnert euch an einen Hast-du-Töne mit dem Oppenhövel?
Ich muss mal überlegen. Ah, also der Titel sagt mir was, aber ich glaube, ich habe kein Bild davon.
Das war so eine Sendung mit, ich glaube, auf Vox war das. Grüße gehen raus an Tim, mit Tim immer gerne geguckt. Und da hat Matthias Oppenhövel eine Musiksendung moderiert und da mussten die Gäste Musikstücke raten. Also sie wurden immer angespielt und ich glaube, wer am schnellsten war, hat dann Punkte bekommen. Oder Plattencover erkennen, das war auch super. Ich kannte alle Plattencover.
Sebo, ja. Du hast jetzt schon super viele völlig belanglose Sachen erzählt.
Wie immer.
Dann fang doch mit deinem ersten belanglosen Stück an.
Ich Schlaumeier habe hier meine Unterlagen offen hingelegt. Ich hoffe, Philippe hat jetzt nicht drauf gelinst.
Die ganze Zeit, aber ich kenn's nicht.
Na gut, also dann wollen wir mal direkt loslegen. Lehnt euch zurück, sperrt die Lauscher auf und lauscht folgenden sphärischen Klängen. So weiter und so fort. So, ich bin gespannt auf eure Ideen.
Also, ich kenne es nicht. Das kann ich schon mal sagen.
Da haben wir doch eine Amiga-Sprechstunde mit einem Joker.
Es klang relativ modern. Kein 16-Bit, kein 8-Bit. Irgendwas Neues, irgendwas von CD vermutlich. Für mich hat es so ein bisschen japanisch geklungen. Und ich musste an ein Adventure oder Rollenspiel oder so denken. So ein Intro vielleicht, wo irgendwelche Wesen sich unterhalten. Man hat so Texttafeln irgendwie Sowas in die Richtung könnte ich mir vorstellen, aber ich kenne es nicht. Mhm. Aber es klang sehr gemütlich.
Ist es auch. Ich finde auch, das kann man lange laufen lassen.
Kennt's auch überhaupt nicht. Ich war natürlich, weil es ja so ein bisschen karibisch angehaucht ist mit Steel Drums und so, war ich natürlich erstmal an Monkey Island erinnert, aber das ist natürlich nicht Monkey Island. Ja, irgendwie japanisch, aber irgendwie auch nicht. Für mich könnte das auch sowas wie Super Mario Sunshine sein oder so. Das würde, glaube ich, ganz gut passen. Also muss kein Adventure sein. Adventure, Tobi, als du das gesagt hast, habe ich da direkt gesagt, na, vielleicht hat er doch irgendwie unterbewusst an Monkey Island gedacht.
Nee, gar nicht. Also ich habe auch die Steel Drums gehört, aber Monkey Island war eigentlich nicht so in meinem Gehörgang.
Ich sagte ja auch unterbewusst.
Bestimmt ein Action-Adventure.
Ja, ja. Alles ist Action-Adventure. Alley Cat. Also ja, Super Mario Sunshine oder sowas in dem Dreh.
Okay, also wir haben hier ein eventuell japanisches Adventure oder Rollenspiel. Wir haben hier eventuell Super Mario Sunshine. Und was denkt Philippe, der auf meinen Unterlagen gelinst hat?
Bob Marleys Bubble Bobble.
Genau, das ist die Ruster-Version von Bubble Bobble.
Ja. Die Melodie kam mir aber auch irgendwie bekannt vor. Als wenn die viel zu langsam wäre und eigentlich so ein bisschen fixer, weiß ich nicht. Irgendwie kam mir das bekannt vor.
Ja, Philippe, was hast du für einen Eindruck?
Naja, schwer zu sagen. Also das mit den Textboxen, das kam mir dann auch sehr plausibel vor, was Tobi gesagt hat, dass dann einfach so sehr repetitive Animationen zu sehen sind und dann gehen da so ganz schnell japanische Schriftzeichen, so eine blaue Box runter. Mhm. Und dann hat man irgendwie so Gomon, den kleinen Ninja, wie er gerade auf Jamaika sich einen Spliff anzündet oder so.
Okay, das sind interessante Inputs. Ich versuche mal, einige der Ideen aufzugreifen und direkt zu widerlegen. Also, es ist kein neues Spiel, es ist keine CD-Musik, das Spiel ist von 1989. Ui. Und es
ernsthaft?
Ist, ja. Und es ist kein japanisches Spiel, es ist von einem amerikanischen Studio. Mm-mm. Und es ist kein Action-Adventure, es ist ein lupenreines Adventure. Und es ist leider auch nicht die Karibik-Variante von Bubble Bobble, sondern hier handelt es sich natürlich großartigerweise um Space Quest 3.
Schon wieder?
Ja.
Und das hattest du schon mal dabei?
Ja, vielleicht kommt dir die Melodie deswegen auch bekannt vor, denn das ist die Melodie, die läuft, wenn man sich im Monolith Burger, dem weltraumweit bekannten Fastfood-Imperium in Space Quest 3, aufhält und dort Monolith Burger bestellt und ganz viel Astro Chicken spielt. Und da läuft im Hintergrund die Musik, wenn man draußen sieht, wie Enterprise andockt oder was weiß ich, was da gerade vorbeigeflogen kommt. Das ist ja so ein Trademark von Space Quest, dass es so diese Science-Fiction-Parodie hat. Genau. Und natürlich ist das Musik mit dem MT-32 auf dem Atari ST. Und das war ja bekanntermaßen der Grundstein für meine Musik-Videospiel-Liebe. Und auch der Grundstein, warum ich Englisch so mag, weil ich mit diesem Spiel damals Englisch gelernt habe, 89, als kleiner Pöks. Genau, ja, das ist, wie gesagt, eine Variante der Titelmelodie, die auch etwas flotter abläuft normalerweise. Und ich finde, dazu kann man einen guten Burger essen gehen und sich eine Runde entspannen.
Absolut, ja.
Ja, genau, was kann ich noch dazu sagen? Space Quest 3 ist 1989 erschienen, heißt mit ganzem Titel Space Quest 3 The Pirates of Pestulon oder Pestulon. Und ja, wie immer spielt man Roger Wilco, der in dem Fall gerade auf einer Müllkippe aufwacht und sich aufrappeln muss, vom Terminator verfolgt wird, Thermounterwäsche kaufen muss, damit er nicht schmilzt und viele, viele, viele Burger mampft, wenn man das denn möchte und genug Geld dabei hat. Und die Musik ist witzigerweise von Bob Siebenberg. Das war der Drummer von Supertramp.
Ah. Und darum hast du vorhin Supertramp gehört.
Deswegen habe ich vorhin Supertramp gehört, um mich da ein bisschen reinzufuchsen. Genau, und der hat die Musik für das Spiel gemacht, was ich schon ganz schön cool finde für ein Spiel von 1989. Space Quest wurde damals auch sehr für seine Musik gelobt, war eines der ersten Spiele, die den Soundblaster mit eingesetzt haben. Und im Intro hat Roger Where Am I gesagt als Sample. Das habe ich nie gehört, da ich ja auf dem Atari mit dem MT-32, der konnte ganz viel tolle Musik, aber keine Sprachsamples machen. Schön finde ich auch, dass man die digitalisierten Effekte in der Tandy, Amiga und Macintosh-Variante hören konnte. Aber nicht auf dem PC, weil sie da einen Audio-Driver-Defekt hatten. Deswegen konnte man das da gar nicht richtig nutzen. Ja, genau, Space Quest 3, fantastisches Spiel. Mein Adventure-Erweckungserlebnis damals. Wie gesagt, ich habe mich damals hingesetzt und über die Sommerferien Englisch gelernt, nur um dieses Spiel spielen zu können, weil das gab es halt damals nur auf Englisch. Und mein Vater hat das angemacht, ich kam in den Raum und dachte, das ist ja richtige Musik. Dieser Computer kann ja Musik machen und nicht nur piepsen. Und dann musste ich das natürlich spielen.
Natürlich.
Natürlich. Ja, das war mein erster langsamer Reindringer. Ich hoffe, ich konnte euch in die richtige, entspannte Stimmung versetzen. Und jetzt bin ich gespannt darauf, was ihr so zu bieten habt.
Ja, cool. Also mir hat es auf jeden Fall ganz gut gefallen.
Ja, vielen Dank. Schön, freut mich.
Dann nehme ich doch gerne direkt auf die Fahrt.
Na dann. Ich will als Letzter, weil ich glaube, ich kann auflösen.
Okay. Also das bestand ja fast nur aus so Percussion irgendwie oder ganz viel aus Percussion. Schwer, da so eine Melodie rauszupicken. Ich habe irgendwie auch wieder Dschungel oder zumindest Palmen oder sowas gesehen. Diese Trommeln, Kongas, Bongos, keine Ahnung, haben mich so ein bisschen an Urwald erinnert.
Donkey Kong Country?
Nee. Gar keine Ahnung. Es war relativ flott und rasant.
Relativ ist gut. Ich fand das ziemlich flott und rasant.
Aber ich habe auch gar keine Idee.
Diddy Kong Racing oder so. Weil Philippe ja auf Autorennspiele steht.
Nee, gar keine Idee.
Ich bin
Idee.
Halt nicht so einfallsreich.
Nee, ich habe auch überhaupt keine Ahnung. Also ich fand es ganz cool. Ich mochte das ganze Percussion-Zeug tatsächlich ganz gern. Aber ich habe auch nicht die geringste Ahnung, was das sein könnte. Das Einzige, was ich sagen würde, das klingt... Aber gut, da haben wir bei Sebo auch daneben gelegen, weil er die fiese Atari ST-Version mitgebracht hat. Ich finde, das klang ziemlich modern. Also ja. Sagen wir zumindest von CD. Also das klang nicht...
Bin ich auch gerade drauf reingefallen.
Ja, genau, das sagte ich ja. Ne? Aber das klang nicht wie MIDI oder wie, keine Ahnung, NES oder so oder Game Boy. Mhm. Also das jetzt nicht. Ich finde, das klang schon sehr nach CD, nach echten oder nahezu echten Instrumenten.
Ich war so ein bisschen erinnert an so eine Montage aus einem Film vielleicht oder aus einem Intro, wo du vielleicht jemanden hast, ich habe ja gerade gesagt, so tropisch, exotisch so ein bisschen, Urwald. Du hast irgendwie einen Schiffbrüchigen, der verzweifelt ist auf der Insel.
Ich habe an jemanden gedacht, der mit dem Flugzeug im Dschungel abgestürzt ist.
Und dann hat er irgendwie realisiert, was passiert ist und dann fängt er an, so sich einzurichten und das Beste daraus zu machen. Dann hast du so eine Montage, wie er so aus Blättern sich irgendwas baut.
Aber immer so ein bisschen humoristisch, ne?
Ja, ja, ist ja nicht dann ernst. Geht auch mal was schief und dann hast du ja diese Klangschalen da drin gehabt, die so in verschiedenen Tonlagen bing, 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 bing machen und da auf jeden Sound passiert dann vielleicht auch irgendwas.
Was machen die noch?
Bing, 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 bing.
Ah, okay, jetzt habe ich's. Ja, okay.
Kein Problem.
Vielleicht taucht er sogar in der Montage auf die Kokosnüsse drauf, weil er gerade so eine gute Zeit hat, weil endlich mal was klappt.
Oder er hat halb gefüllte Kokosnüsse mit Flüssigkeit, die er dann so, naja.
Die er schnell umschichten muss, damit kein Gebäude explodiert.
Und dann haben wir hier 2 Gallonen.
Also, für mich klingt das irgendwie lila. Ja. Irgendwie drachig.
Ja.
Irgendwie kommen darin Schafe vor, die ich über Hügel jage.
Spyro.
Das ist Spyro the Dragon. Ich habe mich auch erst bei Donkey Kong, aber dann kam mir nach und nach, ich habe Spyro damals sehr gerne gespielt und ich habe das Remake letztens vor einem Jahr oder so mit meiner Tochter gespielt und das ist Spyro, oder?
Das ist absolut Spyro.
Ah. Ja.
Artisan's Home, das ist gleich ganz zu Beginn. Mhm. Und ich finde das irgendwie sehr charakteristisch, was da so alles passiert in diesem Soundtrack. Ich mogel einfach mal und erdreiste mich jetzt gleich den zweiten Track aus demselben Spiel anzuspielen. Was habt ihr da so vor Augen, wenn ihr das so hört?
Ein lila Drachen.
Das ist komplett das, was ich meinte, ja. Also ihr hattet ja gerade schon so eine Montage mit Palmen und einem Gestrandeten und der versucht, sich was zusammenzubauen und in der Art.
Es klang jetzt ein bisschen, weiß nicht, ein bisschen entschlossener.
Mhm. So als wäre es nicht mehr so, man würde rumprobieren und mal gucken und wie kommt man zurecht, sondern so jetzt geht's auf, jetzt baue ich mir einen Fluss, um zurückzutreiben oder so.
Ja, vielleicht.
Sebo, du als Kenner des Spiels, was sagst du denn zu dem Track?
Da habe ich es nicht erkannt. Also ich finde, man erkennt schon den Stil, also das zieht sich schon irgendwie durch, aber dieser erste Track hat sich bei mir so eingebrannt, aber ich glaube auch, das muss länger als ein Jahr her gewesen sein, dass das Remake rauskam. Ich habe es, glaube ich, direkt gekauft und ich weiß dann, dass meine Tochter das erste Mal mit dem Controller einigermaßen umgehen konnte und bestimmt eine Stunde lang freudig hustend Schafe verbrannt hatte. Und dazu lief halt die ganze dieser Track, deswegen hat er sich doch sehr bei mir eingebrannt.
Ah, wäre ich mal einen Track weitergesprungen.
Eingebrannt. Aha. Ja, aber den hätte ich jetzt nicht erkannt. Aber passt zur Stimmung vom Spiel. Ja. Bestimmt kommt das in diesen bescheuerten Baumlevels, wo ich diese eine Rampe nie geschafft habe.
Tatsächlich kommt das in einem Baumlevel, aber nicht von Spyro the Dragon, sondern vom Hollywood-Film Wall Street. Der Track heißt The Tall Weeds, also ne, das ist schon irgendwie sowas mit hohen Pflanzen und so. Und das ist beides vom selben Komponisten, unfassbar weit auseinander vom zeitlichen her. Und der Komponist ist, und ich wollte unbedingt direkt nach dir drankommen, Sebo, weil das der Drummer von The Police ist.
Ich bin ja gespannt, welchen Drummer sich die anderen rausgesucht haben heute.
Stuart Copeland, der wirklich sehr, sehr eigen ist in seinem Drumming und in seinem perkussiven Verständnis von Musik. Es gibt da so ein paar Videos von ihm, die im Internet kursieren, wo es heißt, so dieser Backbeat, der ganz üblich ist, so bum, tsch, bum, tsch, bum, bum, tsch, wo auf 2 und 4 immer wieder die Snare kommt und das ist so Blaupause für 85% der Musik, dass da die Snare hinkommt, sagt er, nö, habe ich nie eingesehen, hatte ich gar keinen Bock drauf und du wirst auch bezahlt, wenn du das nicht spielst. Mach was anderes, plenty of rhythm, sagt er dann, wenn du was anderes spielst und das war auch das, was Tobi so angemerkt hat, so diese ganze Perkussion, die hier und dort und da noch was macht, das ist eben nicht dieses stumpfe auf 2 und 4 klatschen oder so. Was schon so Groove und Drive mitbringt, aber da wollte er einfach viel kreativer rangehen und auch was es so für Synkopierungen immer wieder gibt in seinen Kompositionen, wo man nicht auf dem Schlag landet mit einem Ton oder mit einem perkussiven Sound, sondern neben dem Schlag. Das kennt man zum Beispiel auch aus Message in a Bottle von The Police. I send an SOS to the world. I send an SOS to the world. I hope that someone gets my... Das ist alles durchgehend immer neben dem Beat. Und genau das kommt auch ständig vor. Und irgendwie charmant, ehrlich von ihm. Die Harmonien, die er am liebsten verwendet, sind die auf der 1., 4. und 7. Stufe, weil das damals, als er ein Kind war und er eine alte, schrammelige Gitarre zu Hause gefunden hat, die 3 Akkorde waren, die er gelernt hat. Und deswegen bestreitet er sein ganzes Erwachsenen-Komponistendasein auch mit diesen 3 Akkorden vornehmlich. Ja, zwischendurch macht er auch noch so anderen Quatsch, aber hier, das reicht eigentlich schon, die 3 Akkorde und fertig. Ja, fand ich eigentlich ein ganz witziges Rabbit Hole zu sehen, wo der Drummer von The Police überall auftaucht, bei dem lila Drachen. Ach, Spyro the Dragon, das ist ein Action-Adventure.
Aha, natürlich.
Das ist wie Tomb Raider, nur mit Drache.
Genau. Also, als dann diese ganzen Maskottchen 3D-Plattformer in waren, haben sich Insomniac Games gedacht, die brauchen auch sowas in der Art. Und dann hast du so frei beschreibbare Welten, in denen Spyro unterwegs ist und ein bisschen fliegen kann, viel springen kann, natürlich mit seinem Feueratem Gegner besiegen kann. Das war auf der ersten PlayStation damals der erste Teil.
Okay. Ja, nie gehört. Aber das will gar nichts heißen bei mir.
Du hast nie von Spyro gehört?
Nein, also Spyro und Fantasio.
Boah, Tobi. Das erwischt mich echt kalt.
Sebo, gib's einfach auf. Es hat keinen Sinn. Ich bin schon froh, dass wir jetzt aus ihm so einen kleinen Ghibli-Nerd machen. Erwarte nicht zu viel. Es dauert seine Zeit. Gib ihm nochmal 40 Jahre.
Markus, lässt du uns auch 40 Jahre warten?
Nein, ich lasse euch keine 40 Jahre warten. Ich fange Stantepede an.
We'll be right back. Shinobi?
Nein.
Es klang doch nach Shinobi. Also der Anfang zumindest hat mich sehr an Shinobi erinnert. Glaube ich zumindest, dass das die Melodie von Shinobi ist am Anfang. Ich hatte ansonsten aber auch Erinnerungen an Castlevania.
Oh, das wollte ich auch sagen.
Die Orgel da irgendwie, das klang so ein bisschen Castlevania-artig. Aber so richtig greifen konnte ich es nicht. Ich kenne es nicht so richtig. Mega Drive?
Ja.
Aber nee, viel mehr habe ich nicht.
Es ist vom Mega Drive, das ist korrekt. Mhm. Sebo, du hast auch Castlevania gedacht?
Ich habe auch Castlevania. Ich habe erst an irgendein Rennspiel gedacht. Das ist auf jeden Fall irgendwas Japanisches. Und ich hätte Super Nintendo getippt. Aber dann ist es wohl das Mega Drive. Das schließt ja Castlevania erstmal aus.
Nö.
Nein, gab's ein Mega Drive Castlevania?
Rondo, ne?
Nee, Rondo ist Game Boy, oder?
Nein, Rondo ist PC.
Schneiden wir das alles bitte raus?
Ja, ihr habt doch keine Ahnung von Castlevania.
The New Generation bzw. Bloodlines hieß es im Original.
Also es kam mir fürchterlich bekannt vor, aber ich hätte jetzt auch gedacht, irgendwas von links nach rechts, wo ich, erst dachte ich, es wäre ein Rennspiel, weil es so flott anfing. Also, ja, nee, wahrscheinlich eher nicht. Und ich, gute Frage, ich kann es nicht ein. Ich weiß es leider auch nicht. Also ich kann nur dumm rumschwadronieren.
Das kannst du ja gut.
Ja. Aber nachdem Castlevania schon raus ist und Shinobi, wie ich als Kind immer gesagt habe, weil ich nicht wusste, wie man es richtig aussieht, das muss man sehr englisch aussprechen.
Ich habe mich früher auch gefragt, warum es Police und nicht Police heißt. Das klang, Police klang so wenig englisch.
Das ist genauso wie Nike und Nike finde ich immer noch schlimm. Aber wir schweifen ab. Habe ich irgendein Wild Guess? Ich rate, es ist E-Sword.
Nein.
Aus Gründen.
Nein.
Schade.
Philippe?
Da es von dir ist, ist es irgendwas mit Map. Und
ich brauche öfter Karten, ja, das stimmt, weil ich mich immer verfahre.
Also Shoot 'em up oder Beat 'em up wäre mein Tipp gewesen und nur Japaner haben so eine komische Vernarrtheit in diese Art von Latin-Klängen, die dum dim dim dum dim dum dum dim dim dum dim dum dum dim dim dum dim dum dum zum Beispiel im Bass haben, also auch mit genau der Harmonieabfolge, nicht nur diesem Rhythm. Ja. Was soll ich da sagen? Ich rate mal wild rum. Zumindest ein Developer. Konami?
Nein.
Oh, ganz kurz. Da fällt mir noch was ein. Ich habe doch hier meinen lustigen kleinen Emulator dabei. Den hatte ich meiner Tochter letztens in die Hand gedrückt. Und die guckt mit ihrer Mutter oder hat mit ihrer Mutter schon ein paar Mal Juno geguckt. Und im Juno-Soundtrack kommt wohl ein Lied vor, in dem sie den Konami-Code singen. Und deswegen wusste sie, wie der Konami-Code geht. Und wir haben Looney Tunes gespielt. Das war von Konami, aber da ging er, glaube ich, nicht. Jedenfalls war es das Erste, was sie ausprobierte, den Konami-Code einzugeben. Da war ich ein bisschen stolz.
Alles richtig gemacht.
Ja, ich glaube auch.
So, dann löse ich mal auf so langsam.
Oh, ich bin so gespannt. Es ist Batrider.
Ich kannte dieses Spiel vorher, also ich habe dieses Spiel noch nie gespielt, aber Philippe hat recht, es ist ein Map, nämlich ein Schmap. Sebo, du hast gesagt, von links nach rechts, man läuft, allerdings von unten nach oben.
Mm.
Es ist quasi ein Vertikalschmap, allerdings mit Laufen.
Ikari Warriors?
Es ist nicht Ikari Warriors, es ist Elemental Master.
Das ist geil, das ist von diese mit der kleinen Box, Treasure? Ist das von Treasure?
Das ist von Technosoft.
Oh. Ich habe das, glaube ich, gerade letztens gespielt.
Fuck. Das ist von Technosoft und der Track heißt Dance of Flame. Und den Komponisten, den hatte ich schon mal dabei. Den hatte ich sogar schon zweimal dabei. Das ist der Toshiharu Yamanishi. Und der hat auch den großartigen Soundtrack zu Thunder Force 4 gemacht. Da hatte ich schon zweimal Tracks dabei. Elemental Master kam 1990 fürs Mega Drive.
Hat der Typ so einen blauen Umhang und kann so ein Feuer.
Er hat einen roten Umhang.
Oh, Mann, ey.
Ich gib's auf.
Ja, ach.
Ich kann zu diesem Mann nicht viel sagen, konnte ich damals schon nicht und habe auch mittlerweile nicht mehr Infos bekommen, außer halt, der macht gute Mega Drive Musik.
Auf jeden.
Ich möchte das hier nämlich auch nochmal kapern. Andere haben mir ja auch zwei Tracks angespielt. Ich konnte mich nämlich bei diesem Soundtrack ums Verrecken nicht für einen Track entscheiden. Und vorhin, bevor wir losgefahren sind, habe ich meine Freundin gefragt, welchen ich denn nehmen soll. Und ich spiele euch jetzt mal den anderen an und ihr sagt, ob ich den richtigen ausgewählt habe oder nicht.
Ich finde die beide sehr geil. Also ich kann da gar nicht sagen, welchen ich besser finde. Ich habe aber, das darf ich jetzt nicht sagen, der hat mich ganz leicht was erinnert, was ich mir jetzt direkt für die nächste Musikfolge aufgeschrieben habe. Weil der Anfang ganz ähnlich ist. Ich finde das super gut. Also richtig geil.
Sebo, du und Tobi, ihr beide habt ja Castlevania gesagt. Und bei dem Track musste ich tatsächlich auch sehr an Castlevania denken. Aber welchen hättet ihr jetzt genommen? Welchen, also, okay, Sebo, du hast gesagt, du weißt es nicht genau.
Ja, wahrscheinlich den zweiten.
Okay, Philippe?
Ich glaube, ich wäre bei dem geblieben, den du hattest. Aber ich kann es total verstehen, dass du es schwer hattest. Ich habe einfach nur eine persönliche Abneigung gegen so von der Komposition her ein bisschen schlichter gehaltene neoklassizistische Kisten. Es gibt genug Gitarristen, die versuchen damit zu posen und dann ist so vom Spiel, von der Technik her, ah ja, super cool, aber bei der Komposition so auf der Gitarre super lame. Also
ich habe genau deswegen den ersten auch genommen, weil ich den von der Komposition ein bisschen spannender fand. Genau. Da war ein bisschen mehr Abwechslung drin. Ja. Und Tobi?
Ja, wollte ich auch sagen.
Okay, cool.
Nein, ich fand auch beide gut. Ich
Bingo.
Muss gestehen, jetzt so nach einmal kurz reinhören, habe ich gar nicht so den Riesenunterschied rausgehört. Klang vom Sound her relativ ähnlich, haben mir aber beide gut gefallen. Also, aber ich glaube, du hast schon die richtige Wahl getroffen.
Ich habe den ersten halt auch mehr im Ohr. Also ja. Den ersten, den kann ich jetzt schon wieder mitsummen, den zweiten, obwohl ich ihn eben gerade gehört habe, der geht bei mir nicht so ins Ohr. Darum habe ich mich auch für den anderen entschieden. Aber der Soundtrack ist echt gut. Aber der Mann scheint auch echt gut zu sein, weil sein Thunder Force 4 Soundtrack ist halt auch richtig, richtig gut.
Das ist wohl wahr. Ja, Tobi, welches Amiga-Spiel hast du denn heute mitgebracht?
Das war eine Finte von Sebo, damit wir Amiga raten und er dann seinen C64 auspackt.
Ja, C64 hat er auch sehr oft dabei, das stimmt. Amiga und C64, obwohl manchmal hat er ja auch so wirklich völlig verrückte Sachen wie Waterworld vom Super Nintendo, was er noch nie gespielt hat, was er einfach irgendwo online gehört hat und es geil fand.
Oder Kingdom Hearts hatte ich auch mal dabei.
Oder Kingdom Hearts, wo man überhaupt nicht dran denkt, Tobi und Kingdom
Aber
Hearts.
Scheinbar scheint ja jeder von uns irgendwie so einen Spleen zu haben. Du warst der Mann mit den Schmaps. Philipp, habe ich vorhin gehört, ist der mit dem weirden Zeug. Und gut, Space Quest. Naja.
Ich bring halt die schönen Sachen mit.
Okay, dann lassen wir uns mal überraschen.
Klasse, Amiga. Aber es ist etwas, das ich nicht kenne.
Weil es ja auch eine Demo ist.
Habe ich auch überlegt. Könnte eine Demo sein.
Keine Demo.
Okay.
Ach, verdammt.
Ich habe es auch gedacht.
Ich habe nichts.
Sebo, Shazam noch? Du musst dein Mikro aufsetzen. Pro-Tipp.
Podcasten besser mit Mikro, nicht ohne. Ich wollte schlau klingen und nicht nur einfach sagen, ich liege falsch. Also ich hatte zwei Ideen, ich kann aber bei einem Spiel gar nicht sagen, wie es heißt. Und beim anderen habe ich extra nachgeguckt, aber das ist kein Amiga-Spiel. Ich hatte nämlich im Gefühl, das ist ein Jump'n'Run, wo man so durch so eine Waldgegend irgendwie läuft. Und ich wollte erst sagen, das habe ich gerade gegoogelt, das ist doch Lomax, dieses Lemmings Jump'n'Run, was irgendwann mal später rausgekommen ist. Aber das ist zu spät erschienen. Das ist ja CD-ROM oder PS1, habe ich gerade gesehen. Das kam gar nicht für den Amiga. Das war eine Idee. Das klang irgendwie so was zu Lomax passen würde. Und meine andere Idee war, da gab es noch so ein Spiel. Da hat man da so eine Art Tomate mit Umhang gesteuert.
Willst du Tomato Game?
Ja.
Ein Tomate hat aber keinen Umhang.
Nee.
Es gab einen Frosch mit Umhang.
Ja, ja. Wie hieß
Super
der?
Super Frog.
Gut, ich glaube, es ist Super Frog.
Aber das war keine Tomate. Aber es gab Tomaten zum Einsammeln.
Ja.
Aber ich glaube, es ist Super Frog. Ich bin jetzt fest davon überzeugt.
Also Super Frog habe ich ja gespielt, aber nicht oft. Ich war ja nie großer Super Frog Fan. Mir sagt das nicht wirklich was. Also ich bin mir sehr sicher, dass es vom Amiga ist. aber boah, klingt auch so ein bisschen wie ein Autorennspiel.
Ja.
Bin an, nee, keine Ahnung, ich weiß absolut keine Ahnung.
Philippe?
Da kenne ich mich ja gar nicht aus. Ich kann höchstens was zu Musik sagen.
Bitte.
Hat in allerschönster James Brown bis hin zu Jamiroquai Tradition so diese Rückung hoch und dann macht's das Ganze noch funkier. Also man hat ja sowieso schon diesen Slap-Bass die ganze Zeit mitlaufen unten rum, der dann richtig schön, ein Amiga kann ja gar nicht anders als steady sein im Timing, aber es wird irgendwie so doppelt und dreifach steady, rock solid, was der Bass da spielt und dann rückt es nochmal hoch und dann muss man einfach so ein mieses Funk-Gesicht dazu machen und mitgehen. Das ist schon richtig geil.
Ich ganz kurz, ich will meine Assoziation einwerfen, ich habe nämlich die ganze Zeit bei dem Lied so richtig so einen 80er-Jahre-Typen gesehen mit Schnubbi, so einer quadratischen Brille, der an seinem Synthesizer so leicht drückt, so, sich so da richtig reinspiegelt. Das hatte ich so vor Augen.
Also Autorennspiel nur, wenn es nur nachts spielt, nur in Manhattan und irgendwelche Leute in Anzügen, so Casual-Anzügen unterwegs sind und die Frauen das kleine Schwarze anhaben.
Okay.
Also man muss ja sagen, auf dem Amiga hat die Musik nicht immer zu den Spielen gepasst. Da gab es schon so einige. Also es könnte auch einfach ein Rennspiel sein.
Oder ein Kriegsspiel.
Also ich fand's gut, aber ich habe keine Ahnung. Kenn ich das Spiel?
Ich glaube nicht, ehrlich gesagt.
Okay.
Also ihr habt alle ein bisschen recht gehabt. Amiga war, glaube ich, Tenor hier bei euch. Ich habe Rennspiel gehört, das ist auch nicht so weit weg. 80er Jahre, Schnubbi, kastige Sonnenbrille. Nee, aber funky. Das war auch genau das, was ich gedacht habe, als ich das Stück zum ersten Mal gehört habe. Mich hat es auch so ein kleines bisschen an Carsten Bohn erinnert. Das ist der Typ, der die 3-Fragezeichen-Musik gemacht hat, also die originale 3-Fragezeichen-Musik.
Ja.
Tatsächlich kannte ich das Spiel auch nicht oder ich kenne es auch immer noch nicht so richtig. War mir zumindest nicht geläufig, aber ich fand den Track einfach sehr, sehr gut. Das ist das Titelthema beziehungsweise der Titlescreen vom Spiel Overdrive. Overdrive ist ein Spiel von 1993, das auf dem Amiga erschienen ist. Da habt ihr recht gehabt. Ist also ein Racing Game beziehungsweise eher so ein Fun Racer und ist nicht nur auf dem Amiga, sondern ein Jahr später, 1994, dann auch für MS-DOS erschienen und wurde von Team 17 entwickelt. Das heißt, du warst mit Super Frog auch nicht so weit weg, Markus.
Durch Sebo, weil der...
Ja gut, ich habe ja Tomate mit gelbem Umhang, war dann Frosch mit rotem Umhang. Aber ja.
Ja, die haben viele große Spiele gemacht, unter anderem eben Super Frog, aber auch Alien Breed, Body Blows oder Worms vor allem. Psionic, den Entwickler, kennt man eher weniger. Von denen kommen große Klassiker wie Assassin oder Dojo Dan. Nie gehört, kenne ich.
Doch, Dojo, den haben wir schon mal gehört. Das haben wir in einer Amiga-Sprechstunde schon mal in einem der Hefte gehabt.
Und doppelt peinlich, dass ich jetzt immer noch nicht kenne.
Ich mag so Leute, die ihre Berufsbezeichnung im Namen tragen. Oh, guck mal, da kommt Ninja Peter.
Und das Gameplay erinnert tatsächlich sehr stark an Micro Machines, beziehungsweise die gemeinsame Vorlage Supercars von 1990, ist aber erst ein bisschen später erschienen. Overdrive spielt man auch also von oben mit so einer Tanksteuerung und so einer Top-Down-View und die Sprites sind ganz ähnlich wie bei Micro Machines so proportioniert und bilden so verschiedene Fahrzeugklassen ab, Buggies, Jeeps, Formel-1-Wagen, also da sieht man schon so ein bisschen diesen Fun-Charakter da drin. Die fahren sich alle so ein bisschen unterschiedlich und es gibt Items, die man einsammeln kann, um sein Fahrzeug zu verbessern, also Turbo-Ups und sowas. Also
Turbo-Up.
Ganz solides Rennspiel eigentlich. Es gab einen Zweispieler-Modus, den man allerdings nur mit einem Null-Modem-Kabel bestreiten konnte. Also es gab keinen richtigen Zweispiel-Modus im Splitscreen leider. Aber nichtsdestotrotz soll das ein ganz gutes Spiel sein. Ich habe nur mal ganz kurz reingespielt. Es spielt sich auf jeden Fall sehr flüssig und sehr fluffig, sehr rasant, sagen wir mal. Fast ein bisschen zu rasant.
Hat auf jeden Fall einen schönen Soundtrack. Wo mir bei Turbo Up musste ich an Knight Rider denken. Mir ging es als Kind immer so, ist euch das ähnlich ergangen. Ich war mal etwas enttäuscht, wenn Michael Knight den Turbo-Knopf gedrückt hat und das Knight Rider aber nicht besonders, oder Kid nicht besonders schnell geworden, sondern gesprungen. Und ich habe mich immer so ein bisschen, warum stand da nicht Jump auf dem Scheißknopf?
Das war ja dann später der Super Pursuit Mode.
Der Super Pursuit, nice, ja, okay.
Ja.
Der ist schon nicht verkehrt.
Vielleicht noch ein, zwei Worte zum Composer. Das ist auch ein alter Bekannter, der ist hier schon regelmäßig in unserem Podcast aufgetaucht. Das ist nämlich Alistair Brimble. Den hatte ich schon einmal in einer Themes-Folge dabei, als ich Terminator 2 vorgestellt habe. Aber auch in unserer Fußballfolge, als wir über Goal gesprochen haben, Markus, da haben wir den erwähnt. Das ist nämlich auch von dem das Stück. Und Lost Vikings, Body Blows sind auch alles Sachen, die aus seiner Feder kommen. Und der Mann ist also eine wirkliche Legende. Bekannt für sehr viele, sehr großartige Soundtracks, hat viel für Codemasters und für Team 17 gearbeitet. Und übrigens war hier weil wir gerade bei alten Bekannten waren, noch jemand beteiligt. Martin Brown, über den haben wir auch neulich gesprochen. Mhm. Das war der Producer von Buddy Blows. Der hat auch hier bei Overdrive als Produzent mitgewirkt. Ja, warum habe ich es ausgesucht? Eher aus der Not, beziehungsweise durch Zufall. Ich bin jetzt einfach beim Durchhören von diversen Amiga-Soundtracks drüber gestolpert. Also kannte weder das Stück noch das Spiel. Aber ich mochte halt diesen sehr typischen funky Amiga-Sound. Der hat mich direkt angelacht. Und ja, da musste ich natürlich direkt hängen bleiben und habe das ausgesucht.
Wobei, ich finde, da gab's auch Abschnitte, die jetzt nicht so ganz typisch Amiga klangen. Das war schon voll für einen Amiga, finde ich. Es war echt cool.
Ich fand diesen Basslauf sehr, sehr ikonisch.
Ja, ja, du hast auch wiederum Teile gehabt, wo ich gedacht habe, ja, ja, auf jeden Fall Amiga. Aber also im Mittelteil war sowas, wo ich gedacht habe, ja, ist das wirklich ein Amiga? Mhm. Da haben die echt gut was rausgeholt
ist
aus der
sehr,
Kiste.
Klingt sehr hochwertig, ne?
Mhm, auf jeden Fall.
Ja. Dieser repetitive Sampling-Sound, den der Amiga sehr schnell in meinen Ohren haben kann, wo eben diese Wiederholung wenig Variabilität zulässt, das hat der Komponist echt gut umgangen. Also das klingt wirklich hochwertig, mhm. So als hätte man eine vernünftige Samplebank gehabt und da ist ja die Limitation der Hardware einfach total gut umgangen.
Mhm. Ja, also es ist ja nicht nur der Amiga, ne? Es gibt ja auch wirklich viel Schrott vom Amiga, auch aus der gleichen Zeit.
Auf jeden Fall.
Wenn man sich das so anhört und vergleicht, also da musste man schon doch auch noch was können und ja, Alistair Brimble ist auf jeden Fall so einer von denjenigen, die definitiv was konnten an dem Teil. Sebo, was
ja.
kann denn dein nächstes Stück?
Ich spiele euch zwei Sachen vor und die sind natürlich aus dem gleichen Spiel, aber ich finde irgendwie kriegt man dadurch eine bessere Übersicht und sie sind auch beide so auf eine besondere Art und Weise eigen. Also ich mache jetzt den Philippe, finde ich, Sound, musiktechnisch. Ich kann auch nicht sagen, dass ich die beiden Sachen wirklich schön finde, gerade den zweiten Track. Das ist gar nicht so unbedingt was für meine Ohren. Aber ich fand...
Ich habe für euch Scheißmusik ausgesucht.
Ja, na, sie ist nicht scheiße. Sie ist was Besonderes, würde ich sagen. Und das fand ich beim Spielen, saß ich davor und dachte mir, die Musik fällt mir auf jeden Fall auf.
Ja, ja,
und
die Musik ist was ganz Besonderes. Guck mal, die hängen wir hier hinter den Kühlschrank.
Man kann ja auch unangenehm auffallen.
Also das Feedback auf der Musik war zwischen ist irre super oder ist richtig schlimm.
Jetzt bin ich gespannt.
Also das erste mag ich ganz gerne. Das ist so, geht ganz ins Ohr irgendwie noch, auch wenn es schon ein bisschen weird klingt. Das zweite ist besonders. So. Jetzt loopt das natürlich und jetzt mache ich euch das zweite Stück noch an.
Thank you.
Das geht so noch einen kleinen Moment weiter, aber ich glaube, der gewünschte Effekt ist erreicht. Also, ja, ich habe euch wahrscheinlich verwirrt und ich bin super gespannt auf eure Ideen und Eindrücke dazu.
Das erste Stück hat mir ganz gut gefallen. Ich war am Anfang der Meinung, dass sich da irgendwie eine Platte rückwärts dreht, so klang das.
Ich finde auch, das klingt wie rückwärts abgespielt.
Aber dann kommt ja auch noch so eine Melodie rein, so eine sehr hochtönige Sinti-Flächenkiste irgendwie. Ließ sich auch ein bisschen einfacher packen. Das zweite Stück war ja so ein bisschen psychedelisch und hatte auch so Versatzstücke, die ganz melodisch klangen. Aber immer, wenn man gedacht hat, ah, jetzt habe ich's, dann kam wieder irgendwas anderes Wahnsinniges rein und dann hat es wieder alles durcheinander gewürfelt. Fand ich aber trotzdem ganz cool, so vom Ansatz, aber es war sehr verrückt.
Kannst du es irgendeinem Genre zuordnen? Hast du eine Idee, wozu solche Musik passen könnte?
Ich sag jetzt mal nicht Action-Adventure. Also irgendwas sehr Nischiges, irgendwas Bizarres.
Ja.
Ein Psycho-Adventure oder ein, nee, keine Ahnung, weiß ich überhaupt nicht.
Ja, aber cool. Danke für deine Eindrücke. Dann, ja, was, wie seht ihr das denn? Was habt ihr im Kopf?
Also ich fand das, also gerade nach dem, was du so im Vorfeld beschrieben hast, habe ich mich ja auf das Schlimmste eingestellt. Fand ich überraschend gut. Also auf so eine weirde Weise, auf jeden Fall, hast du recht. Also Tobi auch. Aber ich fand es cool. Ich fand auch den zweiten Track eigentlich ganz cool. Als der Gesang einsetzte, haben Tobi und ich uns so ein bisschen angeguckt und so, was ist das? Aber das ging dann so weiter und nach hinten raus fand ich das echt nicht schlecht. Und für mich klingt das ganz klar japanisch. Und für mich klingt das irgendwie, ich weiß nicht, ich habe es nie gespielt, ich bin an Kojima und Police Nauts erinnert, ohne das jemals gespielt zu haben oder Snatcher oder so ein Kram. Zu so einem Spiel würde das passen,
ja,
finde ich.
Ja.
Wie gesagt, ich habe beide nie gespielt und Snatcher ist auch zu alt, würde ich sagen, das ist ja von 88, aber Police Nauts ist eine ganze Ecke neuer, von 94, glaube ich. Vielleicht... Naja, ich fand es auf jeden Fall cool. Überraschend, ja, überraschend gut. Also nichts, was ich jetzt auf eine Playlist morgens auf dem Weg zur Arbeit packen würde. Aber wenn ich mal irgendwie was total Weirdes hören will, wäre das eine Wahl.
Ja, so ging es mir beim Spielen. Ich saß da, die Musik war halt super besonders. Und ich habe halt auch einfach nicht damit gerechnet, dass die so ist. Und fand das irgendwie cool. Philippe.
Ich hasse alles daran und ich möchte meine Ohren mit einem Brenneisen veröden. Nein, Quatsch. Mir ist auch grundsätzlich oder fast immer interessant lieber als schön oder spannend lieber als schön. Vor allem was Musik anbelangt. Da habe ich, glaube ich, schon alles gehört und dann bin ich schnell gelangweilt. Und deswegen ist cool, dass da so was Spannendes kam. Zu Beginn hatte ich so Adventure, Rollenspiel-Vibes, irgendwas findet in einem Hain statt, der irgendwie heilig ist und ich meinte da so eine Wasserfläche zu hören und irgendwelche Felswände, durch die Echos wurde mir das so evoziert, dass da einfach was zurückgeworfen wurde und zwar auf so eine ganz komische, heimelige Art, dass alles ganz nah an einem dran ist und dadurch alles so super deutlich ist. Und dann der zweite Track, da dachte ich, das ist schon, ja, das, was Tobi meinte, psychedelisch, es ist abseitig, irgendwie obskur, bizarr, da hatte ich kurz ein bisschen Nier Automata Gedanken.
Oh, schöner Gedanke.
Und
dann wird es wohl nicht sein.
Nee.
Aber ja, ist ein guter Gedanke, das stimmt.
Und irgendwann, kurz bevor du ausgeschaltet hast, dachte ich, jetzt geht's so ein bisschen in Richtung Space Opera von der Anmutung her. Ach so, ganz am Anfang hatte ich auch so das Gefühl, die haben aus Herr der Ringe irgendeine Melodie geklaut und da reingesetzt. Also da hat diese, ja, irgendwie naturverbundene und Wälder, Wiesen, Auen und so Geschichte nochmal ein bisschen bestärkt. Aber so richtig pinpointen könnte ich jetzt gar nichts.
Ja, cool. Das sind spannende Eindrücke und ich bin ja auch überrascht, dass keiner geschrien hat, oh Gott, also doch, Philippe am Anfang schon, bitte brennt mir den Hörgang aus. Ich habe das auf Klassenfahrt gespielt, vorletzte Woche. Ich hatte meinen kleinen Emulator dabei und saß abends im Bett und dann kam das und dachte mir, Mensch, das brauche ich, das benutze ich mal für irgendwas. Und ja, ich löse mal auf. Also es ist kein Action-Adventure. Es ist auch kein Adventure. Die Zeit stimmt, die Markus genannt hat, 1994 ist das erschienen. Es ist ein Arcade-Spiel. Das ist aus Darius Gaiden.
Ach, ein Darius-Spiel, okay.
Ja, ist ein Darius-Spiel, genau. Und die sind ja eh immer schon so schön eigen mit ihrem Fischdesign. Mhm. Also wer Darius nicht kennt, das ist ein Schmupp von links nach rechts. Und man kämpft gegen technoide Meereswesen, gegen Fische, gegen Seepferde, gegen Mollusken, solche Sachen.
Und immer mit so einer Roboteranmutung, ne?
Ja, ja, genau. Also alles sind so, genau, super halt, also es sind halt wie Raumschiffe oder so, die halt wie Formen davon einnehmen.
Gibt's auch so eine 3-Monitor-Version von einem der Spiele.
Das haben die ersten beiden, hatten in der Arcade so 3 Monitore nebeneinander, dass sie ein extrem breites Bild geboten haben. Da wurde mit so Spiegelungen gearbeitet, damit es keine Brüche gibt im Bild. Das soll sowohl sehr beeindruckend gewesen sein. Darius Gaiden ist, ich hab's nicht ganz verstanden, der 5. Teil, aber eigentlich irgendwie der 3. Teil und spielt aber zwischen Teil 1 und 2. Das Gaiden oder Gaiden ist japanisch für Zwischengeschichte oder so ähnlich. Deswegen
das ist was Kleines,
Side-Story war es, glaube ich.
Genau, irgendwas ja. Kleines.
Genau. Und ja, ist 94 erschienen und ist auch ein ultra cooles Spiel. Also ich habe das sehr, sehr gerne gespielt. Eine super coole, verrückte Smartbomb, die eine Art schwarzes Loch auf den Bildschirm macht, der so richtig alle Sprites oder Gegner einsaugt, die dann auch wirklich verkleinern, da drin verschwinden und es dann ausspuckt als Explosion. Und das ist ein sehr besonderer Soundtrack und der wurde sehr divers aufgenommen. Also wie gesagt, einige fanden den unheimlich gut und sagen, es ist einer der besten Spiele des Soundtracks ever. Andere fanden den ganz grauenhaft. Und ich muss ein bisschen gucken, dass ich das hier umforme. Meine Infos sind alle auf Englisch und ich habe natürlich in meiner Vorbereitung nicht alles auswendig gelernt, aber ich guck mal, wie ich das hier zusammenkriege. Das ist von der Houseband von Taito gemacht, von Tsunata. Tsunata kennt man vielleicht, wenn man nach Videospiel-Soundtracks sucht. Die richtig guten sind oft von Tsunata irgendwie, hatte ich das Gefühl. Auf Spotify gab es da ganz viel. Und zwar von dem Bandleader Hisayoshi Ogura. Und der hat seine Musik, und jetzt wird's kompliziert, und da habe ich mich leider nicht schlau genug gemacht. Hier steht, he based its music on Jungian Archetypes, also dem Jungen. Die Archetypen des Jungs, und da geht es ihm um die Psyche und das Ego und die Zerbrechlichkeit und die allgemeine Wahrnehmung. Alle teilen sich eine geistige Wahrnehmung und daraus entstehen Dinge. Und er beschreibt seine Musik für den ersten Level, das ist Visionaries, das habe ich jetzt nicht mit reingenommen, weil das 9 Minuten geht, als Zusammenbruch des Egos, dem musikalische Form gegeben wird. Und er möchte gerne, ich mache jetzt hier das, was Philippe und Markus auch schon gemacht haben, aber die vor dir liegt, damit mein Körper. Mhm. Und er wollte damit diese traummäßige Atmosphäre des Spieles präsentieren. Es soll sich so anfühlen, als ob du etwas vor dir anschaust und vor deinen Augen verändert sich das und plötzlich realisierst du, dass du gedacht hast, was unwiderruflich wahr wäre, ist es eigentlich gar nicht und das würde dich schockieren und überraschen. Das klingt jetzt sehr übersetzt, aber ich mache das hier gerade on the fly.
Es ist ja eigentlich nicht so weit weg von meinem Eindruck, den ich hatte.
Ja,
also
total.
Es sind ja irgendwie Dinge, die man glaubt zu sehen und die dann wieder zerfallen und sich vielleicht neu formen.
Mhm, genau, und er sagt so, Leute, die das erleben, die brechen halt mental zusammen. Und das möchte er gerne mit seinem Soundtrack verkörpern. Also so ein High-Concept-Soundtrack haben wir hier. Und ja, aber ihr könnt euch meine Verwunderung vorstellen, ich spiele so ein geiles Ballerspiel und ich weiß nicht, da gerade auf diesem kleinen Ding ja noch, dann sitze ich da und dann plötzlich setzt Gesang ein und dann setzt Klavier ein und ich so, was ist das denn? Das ist ja voll besonders. Und ja, freut mich, dass es so gut bei euch angekommen ist und ich konnte meinen Horizont auch ein bisschen mit erweitern. Und geiles Spiel, also Darius Gaiden kann man immer gut machen.
Cool.
Ja, das war's von mir.
Was soll man darauf folgen lassen? Mats ab.
Also, ich würde mal sagen, das kommt mir tierisch bekannt vor. Ich höre Williams, ich höre natürlich MIDI, ich höre 90er Jahre PC-Spiel. Ich höre sowas wie Dark Force oder Jedi Knight oder irgendwie sowas. Also ich höre sehr Williams daraus. Und es gab ja auch einmal zum Ende hin, gab es ja diese, da haben Tobi und ich uns wieder angeguckt.
Das Skywalker-Thema irgendwie so ein bisschen aufgegriffen. Ne?
Genau, genau. Da.
Aber so drei Töne nur, oder? So
ja, es war dann gleich wieder weg. Ich hatte starke Warcraft 2 Vibes am Anfang. So ein Intro mit martialischen Bildern. Also tatsächlich auch das, was du gedacht hast. PC, CD-Sound, Mitte 90er. Aber ich glaube, es war nicht Warcraft. Aber diese Star Wars Assoziation, die hatte ich tatsächlich auch. Aber nur ganz kurz.
Ich hatte die von Anfang an.
Ich hatte auch ganz kurz am Anfang den Warcraft-Gedanken. Und dann klang das für mich aber so ein bisschen comichaft von den Bildern her. Es klingt für mich nach einem Intro. Mhm. Und es klang für mich gleichzeitig nach Zeichentrickgrafik, Skeletten und einer Armee. Mhm. Und ich hätte erst gedacht, es ist Medieval auf der PlayStation 1.
Das hat er schon mal dabei gehabt.
Und dann habe ich gedacht, vielleicht ist es in 64, vielleicht ist das was von Rare, vielleicht ist das aus Conker's Bad Fur Day.
Hat er, glaube ich, auch schon mal dabei gehabt. Oh, ne?
Na gut, also ich glaube, das ist was um N64.
Könnte dann natürlich auch sowas wie Rebel Assault, nee, Gott, wie heißt denn das nochmal auf dem N64?
Na, jetzt sag endlich, Markus.
Star Wars Rogue Squadron.
Ah, Gott sei Dank, da sind wir doch angekommen. So ist es. Rogue Squadron auf dem N64. Also da hast du mit Williams und Star Wars schon ein gutes Gefühl. Denn N64 hat es nochmal so einmal über die Kante geschubst. Jo, das ist es.
Ist das nicht sogar Hülsberg?
Da schau an, da muss ich ja gar nichts mehr erzählen. Ja, und selbstverständlich war das Force-Theme, was da angespielt wurde. Und dann, bevor wir hier irgendwelche Schwierigkeiten mit dem alten Williams bekommen, schnell wieder was anderes machen. Er hat schon sich den Williams-Stil sehr genau angeschaut und es gab natürlich auch Originalkompositionen in Rogue Squadron. Die wurden beibehalten, aber er hat was dazu geschrieben und manchmal eben auch solche Zitate mit eingewoben. Kann er halt, ne? Also wer einfach mal eine Symphonie für Orchester schreibt, nachdem er Turrican oder Jana Sisters geboren hat, der kriegt auch das hin, der kriegt auch Williams hin vom Feeling her. Und dieses Dramatische, was du meintest, Tobi, das, ich finde, das ist schon sehr Imperium und sehr
voll,
dunkle
ja.
Seite. Also schon sehr gut, diese schnellen Triolen, die so marschig daherkommen. Das hat er gut eingesetzt, genau an der richtigen Stelle, im genau richtigen Maß.
Die Harfe war auch Williams.
Stimmt, jetzt wo du es sagst. Das ist mir vorher gar nicht aufgefallen. Hülsbeck für Rogue Squadron, der X-Wing-Simulation. Wobei, nee, es gab alle möglichen Fighter in dem Spiel.
Mhm.
98 ist das für einen PC rausgekommen, 99 dann auch für einen N64. Und wie Hülsbeck oder Factor 5 nun mal so waren, haben sie auch alles über den Haufen geschmissen. Die haben eine komplett neue Programmierumgebung oder Entwicklungsumgebung fürs N64 entwickelt. Und wenn sie schon dabei sind, dann auch noch eine komplett neue Soundsoftware fürs N64 entwickelt und da richtig reingebuttert.
Also Rogue Squadron habe ich nur den zweiten Teil, da habe ich gespielt, der dann für den GameCube rauskam, der damals ja voll das Grafikbrett war. Mhm. Also die Dinger sahen ja unfassbar
gut aus. Die sehen auch heute noch gut aus.
Ja, da war ich also wirklich überrascht. Der GameCube, der war neu, den hatte ich zum Geburtstag gekriegt. Da hatten alle meine Freunde zusammengelegt und mir den GameCube geschenkt. Ich habe überhaupt nicht damit gerechnet und komplett ausgeflippt und hatte dann echt mal eine einigermaßen aktuelle Konsole zu Hause stehen. Und ja, Rogue Squadron war, glaube ich, eines der ersten Spiele, die ich mir dafür geholt habe. Und ich war wirklich begeistert, was das optisch hermacht. Schönes Ding.
Und wie kamst du darauf?
Das war einfach nur diese Recherche, was hat eine Geschichte dran?
Ja.
Und das fand ich dann so viel popkulturelles Gewicht auf einem Haufen, dass es eigentlich schon ein schwarzes Loch an Popkultur erzeugt hat. Mit Hülsbeck und Williams und Star Wars.
Und Factor 5.
Und Factor 5. Und dann noch so quasi aus meiner Ecke, aus dem N64.
Mhm.
Wie soll ich das liegen lassen?
Ja, sehr schön. So, Markus, was hast du in deiner Zauberkiste dabei?
Dann gucken wir mal. Ich bin gar nicht so weit weg. Tobi wird es eh sofort erkennen.
We'll be right back.
Ja, Markus, hast du recht. Ich weiß es. Ich glaube, es war nicht die Amiga-Version.
Das ist korrekt. Das ist die Version vom FM Towns. Die ist noch ein bisschen schöner als die vom Amiga. Die Amiga hat natürlich die typische Amiga-Sound-Version, aber das hier war noch ein bisschen voller, noch ein bisschen orchestraler. Ja.
Ganz kurz, Markus, für unsere Hörer, was sind denn die FM Towns, falls man das noch nicht gehört haben sollte?
Es ist ein nur in Japan erschienener PC. Hauptsächlich auch, das war eine richtige Spieleplattform.
Und unsere Hörer konnten ja nicht sehen, wie sich Sebo hier gewunden hat und sich die Stirn gerunzelt hat. Ich habe mich gewundert. Also eigentlich hätte ich gedacht, du hättest das gleich raushören müssen.
Ja, hätte ich auch gedacht.
Ich habe keine Ahnung.
Aber er hat wahrscheinlich einfach immer direkt auf Start gedrückt.
Ich kann es echt nicht sagen. Ich dachte erst, das wäre King's Quest, weil das so ein bisschen wie die Fanfare von King's Quest klang. Und da dachte ich, das ist Worms. Aber Worms hat ja eigentlich ein gesungenes Intro. Aber ich habe keine Ahnung. Ich kenne das. Es klingt irgendwie nach Fanfare und ein bisschen Militär und so, aber ich komme ums Verrecken nicht drauf.
Ja, ich kann mal wieder einfach Blödsinn reden. Ich habe Narrenfreiheit, weil ich keine Ahnung von gar nichts habe. Und dementsprechend würde ich sagen, am Anfang hatte ich so ein bisschen Abenteuerfilm-Western-Vibes und das ist manchmal so ein bisschen so dieses Abenteuerfilme, die passen zu Indie zum Beispiel. Und dann dachte ich, aber jetzt wird's irgendwie so paradig. Also diese Fanfaren, die haben sowas von Ehrung durch irgendwelche Adligen, durch gekrönte Oberhäupter. Okay. Also was haben wir jetzt? Indiana Jones hat also die große Nazi-Kugel bei einem Grabenlauf zerstört und bekommt jetzt von Prinzessin Leia einen Orden verliehen. Das muss es sein. Das waren die Bilder, die ich in meinem Kopf hatte. Und es fliegt Konfetti.
Ja, okay. Ja.
Sebo, ich kann dir einen ganz kleinen Tipp geben. Es gibt einen Entwickler, über den du gerne mal sprechen würdest, der dieses Spiel verzapft hat.
Und eigentlich möchte er ja auch über das Spiel gerne sprechen.
Scheiße, das ist Wing Commander?
Ich wusste, ich kenne es, aber ich wäre
ums Verrecken nicht mehr drauf gekommen. Aber jetzt schäme ich mich in Grund und Boden.
Das solltest du. Die berühmten, von mir schon so oft zitierten 12 Frames pro Woche. Ich habe ja beim letzten Mal Chris Hülsbeck gehabt und dieses Mal hatte Philippe Chris Hülsbeck und ich wollte meine Runde auch nochmal richtig Cypher-episch beenden. Das war das Main-Theme, beziehungsweise das Stück heißt Fanfare.
Ich hätte es wahrscheinlich erkannt, hättest du den Anfang drin gehabt, wo sie die Musikinstrumente noch stimmen.
Das ist aber ein Track vorher, das ist nicht dieser Track. Ja, ich habe damals vorm Amiga gesessen. Und das war für mich einfach so Star Wars, Galactica, also auch die Musik hat einfach so gut gepasst zu so einer Space Opera für mich. Und ich habe es ja mit den 12 Frames, habe ich ja schon so oft erzählt, habe ich ja auch auf dem Amiga durchgespielt, was eine Qual sein muss aus heutiger Sicht. Und ein gewisser David Govett, aber vor allen Dingen George Sanger, aka The Fat Man, dem haben wir das zu verdanken. Sanger, der war ein erfolgreicher Videogame-Musiker und der ist am 14.12.1957 in Austin, Texas geboren. Seine Arbeiten, die reichen bis 1983 zurück. Sein Bruder Rick, der war damals Zimmergenosse von einem gewissen David Warhol, nicht zu verwechseln mit Andy Warhol, der machte auch Spielemusik und unser George, der hat den Warhol angebettelt, dass er auch Spielemusik machen darf und das war dann das erste Mal kommerziell 1986 der Fall mit dem Spiel Thin Ice. Dafür hat George Sanger dann die Main Theme geschrieben. Der hat Musik gemacht für den Game Boy, für das NES, für das Super Nintendo, hauptsächlich aber natürlich auf dem PC. Da sind auch viele Sachen dabei, die man kennen könnte. Seventh Guest zum Beispiel oder Star Trek 25th Anniversary, Ultima Underworld, Master of Orion oder auch Loom. Der ist tatsächlich bis heute aktiv in der Szene, hat auch, wie ich gelesen habe, einen sehr bedeutenden Beitrag zur Videospieleindustrie geleistet. Der hat nämlich, vielleicht weiß Philippe da mehr, der kennt sich ja mit Technik aus, der hat zusammen mit einem gewissen Kay Weston Fallon hat er einen Standard, einen OPL3-Standard-Patch für FM-Synthesechips entwickelt, erfunden, gebaut, wie auch immer. Und die wurden, beziehungsweise dieser Standard wurde während der gesamten DOS-Ära verwendet. Klingt
wichtig.
Super wichtig und groß. Ich habe auch keine Ahnung, was das bedeutet. Also wenn wir hier Musik-Nerds bei unseren Hörern haben. Erklärt uns doch mal, was der OPL3-Standard-Patch für FM-Synthesechips ist und was ihn so wichtig gemacht hat. Sein Kumpel, der David Govett, mit dem hat er zusammen 8 Jahre lang Musik gemacht, die haben bei vielen Spielen zusammengearbeitet. Hauptkomponist war aber, wie gesagt, der George Sanger. Und das ist ein Stück, das ist auf meinem berühmten Amiga Mixtape gewesen, was ich mir damals gemacht habe. Und das hat für mich eine Qualität wie, was, das könnte ein Intro von einem Film sein. Wie gesagt, Star Wars, Galactica, das ist für mich so auf einer Stufe damit. Ich finde es ganz großartig, ganz tolles Stück.
Ich wollte auch erst ein Stück aus dem Spiel nehmen, aber ach, nicht das Titelthema, was wir gehört haben.
Du wolltest bestimmt das aus der Bar nehmen, ja. Die Handlebar.
Genau, Shotglass.
Ja, genau, Shotglass. Mhm. Und bevor wir jetzt, ich kapere natürlich auch nochmal mit einem zweiten Stück. Es gibt nämlich eine ganz tolle, das spiele ich kurz an, es gibt eine ganz tolle Version. Da hat einer mit einem Synthetikorchester dieses Ding nachgemacht. Und es klingt sehr, sehr geil mit einem, in Anführungsstrichen, echten Orchester.
Eine Glenn A. Larson Produktion.
Ja, oder?
Ja, da möchte man sich doch direkt einschreiben lassen gegen die Kilrathian in den Krieg ziehen. Ne?
Ist das nicht voll geil? Das ist kein echtes Orchester, das ist ein Synthetikorchester. Ich finde, es klingt total echt.
Sehr, sehr cool.
Tobi, ich habe die Messlatte sehr hoch gelegt, finde ich. Also das ist...
ja, definitiv.
Also ich will mich nicht selber loben, aber also, ey, das ist schon ein geiler Track.
Aber ich habe mich entschlossen, sie noch ein bisschen höher zu legen.
Wow. Erwartungshaltung, das kann nur eine Enttäuschung. Nein, das wird bestimmt keine Enttäuschung.
Jetzt kommt... Bip. Bup. Rausschmeißer.
Also, los geht's.
We'll be right back. Ja.
Wie war das mit der Messlatte?
Ich weiß nicht. Also sie ist, ich würde sagen, sie sind gleich hoch.
Okay.
Ich finde, das ist, puh. Also ich weiß es.
Ich weiß, dass du es weißt, aber was ist denn mit euch anderen beiden?
Puh, ja, also wahrscheinlich muss man das warm erinnern, um das zu mögen. Ich bin damit gar nicht warm geworden. Das klang für mich wie 5 Lieder in 1 geworfen. Es gab dann immer einen Break und dann war es wieder komplett anders. Und ich kann das überhaupt nicht einordnen. Ich habe die ganze Zeit das Gefühl, es ist vielleicht Battletoads, weil es klang für mich so wie so quakende Frösche im Hintergrund. Weil es so im Hintergrund. Vielleicht ein Demostück oder so, wo man verschiedene geografische Formen zeigt, die texturiert sind und schillern und sich verändern, sodass man dann immer quasi passend zur Szenerie den Song ändert oder so. Aber mir fehlte da so ein bisschen so der Zusammenhalt. Ist das ein Stück? War das der ganze Soundtrack? Oder ist das das Intro? Oder das ist das?
Trägt den bezeichnenden Namen Intro.
Okay, ja, schwierig.
Kein Demo ist tatsächlich ein Spiel, ein Klassiker sogar, was es auf vielen Systemen gab.
Also ich kenn's nicht.
Übrigens, 5 Stücke, die zu einem Stück werden, könnte man als Progressive bezeichnen.
Ah, okay. Ich weiß auch nicht, was Progressive Rock ist. Ich weiß, es gibt den Begriff, aber ich kann das gar nicht zuordnen. So
lang, komplizierten,
alte Genesis-Songs. Hör dir mal Supper's Ready an, wenn der 20 Minuten geht und wenn du dann noch lebst, dann hast du Progressive Rock gehört.
Okay. Bestimmt irgendwas Science-Fictioniges. Es klang so metallisch. Weiß ich nicht. Ich habe kurz gedacht, vielleicht irgendwas von den Bitbit Brothers, was ich nicht kenne, aber ich glaube, das gibt's nicht. Oder ich erinnere mich nicht an die Musik.
Ja, Markus hat ja vorhin gesagt, auf meinem Amiga, jetzt habe ich es schon mal so ein bisschen gespoilert.
Habe ich?
Gab es ja, Spiele, die nicht so richtig zur Musik gepasst haben oder umgekehrt. Und ich glaube,
da muss es irgendein Fußballmanager
aus der Musik heraus wird man das Spiel nicht erkennen können.
Okay.
Mit Metall hatte Sebo ja recht.
Ja, es klingt ein bisschen metallern, das stimmt.
Ja, aber Metall kommt ja auch in diesem Spiel vor.
Philippe, hast du auch Metall gehört?
Nicht zwingend, aber ja, kann ich mir vorstellen, wo das herkommt. Ich fand es wieder sehr geschmackvoll komponiert für ein Amiga-Stück. Also gerade so diese Wirbel, die man am Anfang mit der Snare hört, das kriegt man auch nicht mal so eben hin, vermute ich mal. Das wird auch ein bisschen Arbeit gemacht haben. Ja, am Ende kam dann das zum Tragen, das, was Sebo als Quaken bezeichnet hat, halt dieser Rubber-Bass-Sound, der dann ein bisschen zu doll bemüht wurde und dann viel Hektik verbreitet hat. Das ist dann so der Effekt, der mir nicht so ganz liegt. Aber alles, was davor war, das war wirklich spannend, interessant, hatte so ein paar Rockanleihen, wenn dann so eine tiefe E-Gitarre dann irgendwie so reinfräst in den Sound und so Call-and-Response-Geschichten zwischendurch im Mittelteil und so ein ruhiger Part, der so ein bisschen sphärisch, mysteriös wird, lauter würzige, harmonische Geschichten. Das ist nicht einfach nur so 0815 runterkomponiert, sondern da ist auch viel, viel Farbe drin. Das wird wahrscheinlich auch mit irgendwas Abseitigem zu tun haben. Also, dass die Bösewichte nicht irgendwelche Käfer sind, auf die man draufspringt, sondern dass sie schon irgendwie fies drauf sind, die Antagonisten, auf die man im Spiel trifft.
Ich bin so gespannt, was das ist.
Ich habe das ja schon sehr oft gehört und ich mag den Track ja auch unglaublich gerne. Ich habe den nur nie mitgehabt, weil der so lang ist und du musst den so lange spielen. Das ist so ein bisschen wie Bohemian Rhapsody oder Stairway to Heaven, so ein Stück, das sich so langsam aufbaut. Es passiert am Anfang so ein bisschen was und am Ende gibt es so einen Part, der so ein bisschen explodiert, wo es schnell wird, wo es rockig wird, wo es auf die Fresse gibt und dann geht's wieder so ein bisschen runter. Also ich will jetzt gar nicht sagen, dass dieses Stück die Qualitäten eines Bohemian Rhapsody oder eines Stairway to Heaven hat, aber na, vielleicht doch. Philippe hat, glaube ich, noch kein Genre gegessen, oder?
Nee, habe ich nicht. Aber ich glaube, da müsste irgendwas mit Lore und Story drin sein. Also nicht Racing oder nicht Puzzler. Oder
das ist witzig, weil das bestätigt das, was Markus vorhin auch schon mal gesagt hat. Ich hatte tatsächlich auch ein bisschen Schiss, weil es so ein langes Stück ist. War aber jetzt ganz glücklich, als ihr alle so eure 2 Stücke dabei hatten. So konnte ich das in einem Stück ein bisschen kompensieren. So richtig passt das Stück nicht zum Spiel, denn es handelt sich hier um eine Flipper-Simulation. Ah. Und es ist der 2. Teil der Pinball-Reihe, nämlich nach Pinball Dreams ist das hier Pinball Fantasies.
Pinball Dreams hattest du auch schon mal dabei.
Genau, hatte ich auch schon mal dabei, in unserer allerersten Teams-Folge übrigens. Daher war das ja nur konsequent, dass der hier irgendwann mal folgen würde. Und der ist einfach unfassbar gut und ist für mich vielleicht sogar der beste Amiga-Soundtrack, den ich so kenne.
Oh nein, jetzt war ich so negativ. Jetzt habe ich voll das
Mach
schlechte
doch nicht.
Gefühl.
Mach doch nichts.
Tut mir leid. Geht mir, das Tobi, ist gut. Geht mir genauso. Das wäre, also in meiner Top 10 wäre das Ding auf jeden Fall.
Definitiv. Also in der Top 5 ist er bei mir auf jeden Fall. Aber ich müsste schon eine Weile überlegen, was da noch viel besser ist, was noch davor kommt. Das Spiel ist von 1992, wurde von 21st Century Entertainment veröffentlicht und von Digital Illusions produziert. Heutzutage sind die besser bekannt als EA DICE. Digital Illusions Creative Entertainment. Die wurden 2005 von EA aufgekauft.
Die machen Mirror's Edge, oder?
Ja, oder die Battlefield-Reihe zum Beispiel. Könnte man kennen.
Die andere unbekannte also, Reihe.
Jeder außer Tobi könnte die kennen.
Battlefield kann ich tatsächlich auch.
What?
Natürlich.
Natürlich, sagt er.
Aber für die, die dieses Spiel hier nicht kennen, also Pinball Fantasies, ist eben so wie der Vorgänger, eine, wie gesagt, eine Flipper-Simulation auf einem ziemlich hohen grafischen und technischen Niveau, die sich relativ ähnlich spielt wie der Vorgänger Pinball Dreams. Es wurden da so ein paar Feinheiten verbessert, Grafik, Detailgrad und Mechanik und Sound so ein bisschen hochgedreht. Aber auch hier wird ein Flippertisch sehr, sehr realistisch simuliert, wobei da sehr viel Wert gelegt wurde auf eine authentische Kugelphysik und so. Und das Prägende an dem Spiel, das Besondere ist, dass der Aufbau des Spiels ein bisschen anders ist als bei anderen Flippern. Da ist nämlich die Spielfläche größer als der Bildausschnitt und je nachdem, wo die Kugel zu sehen ist, wo die Kugel gerade auf dem Tisch sich befindet, wird so vertikal gescrollt und das tut es butterweich und sehr gut und das funktioniert einfach ganz hervorragend. Das ist wirklich ein sehr, sehr schönes Spiel, wenn man Flipper mag. Insgesamt gibt's hier 4 Tische zu spielen, die so ein bisschen thematisch aufgezogen sind. Ein Party-Tisch, so Vergnügungspark-mäßig, ein Autorennthema, es gibt so ein Billion-Dollar-Game-Show-Thema und noch so ein Grusel-Geisterhaus-Ding
Das ist cool.
irgendwie. Stones and Bones hieß er, glaube ich.
Aber ich finde, dann passt das auch mit diesen wechselnden Themen im Intro, wenn man dann vielleicht die verschiedenen Tische quasi damit beschreibt.
Also jeder
dann,
Tisch dann, hat tatsächlich auch noch seinen eigenen Score so, aber das hier ist eben das Intro. Und das Stück ist von Olaf Gustafsson, ein Schwede.
Alter Schwede.
Auch das hast du in der ersten Sims-Folge gesagt, ich erinnere mich. Der hat auch schon den Soundtrack zu Pinball Dreams gemacht und ist so ein alter Veteran aus der Amiga-Demo-Scene und war dort als Blazer bei der Gruppe The Silence unterwegs. Und aus der Gruppe ist dann übrigens auch Digital Illusions erwachsen, weil man sich da irgendwann mehr und mehr für Spieleentwicklung interessiert hat. Und aus denen wiederum, hatte ich ja eben ja schon erwähnt, ist dann später EA DICE geworden. Und in einem Interview meinte er mal, dass ja sie das Spiel eigentlich nur für sich selbst entwickelt hätten, weil sie als Studenten keine Kohle für Flipperautomaten gehabt haben. Und da ging dann ein Demo davon an 21st Century und die wollten es dann gerne haben. Ja, und der Rest ist dann Geschichte.
Ja, aber krass, Flipper-Spiele waren früher so ein Ding, ne? Also Voll. Ich erinnere mich auch, ich habe zum Beispiel
Windows 95.
Ja, ich habe total viel Zeit mit dem Epic Pinball
Space
verbracht.
Cadet.
Hier den von Epic. Der Flipper, den fand ich total toll. Ich weiß, da gab es so einen roboter-thematischen Flipper. Das war der gelbe, glaube ich, der als erstes kam. Oder hier Devil Crush für die PC.
Oh ja.
Das ist ja auch super bekannt, auch wegen der Optik. Oder hier sogar für den Gameboy wie Gator Pinball oder so.
Revenge of the Gator.
Ja, Revenge of the Gator.
Kirby hat auch ein Pinball-Spiel auf dem Gameboy.
Oder? Das war
Sonic.
Das war richtig
so Sonic's Pinball.
Ja, das war richtig so ein Ding, oder? Das ist weggegangen. Aber ich eine Zeit lang, ich habe das auch, muss ich ehrlich sagen, ich habe da ewig nicht mehr dran gedacht, aber so als junger Teenie habe ich das unheimlich gerne gespielt. Lange davor gesessen. Ich fand, das hat sich fluffig gespielt und sah grafisch oft auch echt hübsch aus.
Ja.
Irgendwie witzig, dass das so ein Ding war.
Das hier ist wirklich ein sehr, sehr schöner Vertreter. Gab es auch auf diversen Systemen, wie gesagt, auch für Super Nintendo gab es eine Version. Aber wenn du mal die Gelegenheit hast, dann schau dir die Amiga-Version an. Die ist wirklich ganz, ganz großartig. Genauso wie das Stück. Ich habe es deswegen auch ausgesucht, wie gesagt, weil es eins meiner liebsten Amiga-Stücke ist und weil so viele Stimmungen da drin stecken. Es geht so geheimnisvoll sphärisch los und öffnet sich dann und wird dann zu so einem Abtempo-Stück. Und man muss sich leider, muss man sagen, das Stück dann ja auch doch ganz anhören, um es wirklich zu
würdigen.
Ja, zu würdigen, genau.
Und wie wir durch Sebo gelernt haben, vielleicht auch öfter.
Wenn man die Zeit hat. Aber nur dann kann man diese Übergänge dieser Versatzstücke auch wirklich nachvollziehen. Also das sollte man sich schon gönnen, diese 6 Minuten 8, die es dauert insgesamt.
Ja, finde ich auch. Ist fantastisch.
Vielleicht muss das nachwirken. Also schlecht fand ich es nicht.
Nimm dir nochmal 6 Minuten.
Ich mach das. Ich setze mich damit nochmal hin und höre mir das nochmal an.
Ja, hör das mal an. Die Übergänge sind echt gut. Das sind gute Übergänge.
Wir alle wissen, dass du es nicht tun wirst.
Hey, also was soll das denn? Ich mach sowas ab. Ich spiele auch Spiele, die bei mir aufträgt.
Wir fragen dich beim nächsten Mal ab.
Ja.
Das scheint mir so, als hätten wir es mal wieder.
Ja, also ich fand das heute super abwechslungsreich. Wir hatten irgendwie aus allen möglichen Genres was dabei, ganz unterschiedliche Musiken und alle irgendwie spannend für sich. Fand ich eine coole Mische heute. Hat sich mal wieder gelohnt, sich hier zusammenzusetzen.
Also alle waren abwechslungsreich, außer Tobi, der nur Amiga-Teile dabei hatte. Nein, aber die Musiken waren ja großartig.
Ja, da gab es eigentlich nicht wirklich Aussetzer.
Ja, und es wird auch immer schwieriger jetzt so zum Ende.
Auf jeden Fall,
das stimmt. Die großen Lieblingsstücke hat man alle mal dabei gehabt, jetzt muss man schon kramen.
Das Schlimmste finde ich ja, dass viele Spiele, die ich in sehr guter Erinnerung habe, sehr beschissene Musik haben. Also wenn ich so denke, was
du musst bessere Spiele spielen.
Ja, nein, aber guck mal, ich habe auch überlegt, bringe ich was aus System Shock mit, aber System Shock tötet ja quasi deine Ohren. Das ist Absicht, also das hat ganz schlimmen Soundtrack, der dich auch nerven soll, aber den kannst du halt kein vorspielen. Ne? Oder
das ist bestimmt Absicht, ja, ich habe einen ganz schlechten Soundtrack gemacht.
Ja, das hat so ein Nerv-Soundtrack oder Ultima Underworld habe ich auch gerne, aber und Ultima 7, das haben, die haben alle nicht so den Soundtrack, den man mitbringt. Und mir fällt es auch schwer. Wie gesagt, ich war total froh bei Darius Gaydon, dass ich zufällig drauf gefallen bin und dachte mir, und Space Quest 3 hatte ich gleich dabei, dass jetzt mach's mal wieder. Markus, gib mir ein Zeichen, ich soll mich schrumpfen. Okay.
Nee, du darfst nur langsamer sprechen. Du überschlägst dich schon wieder.
Du hast ja vorhin gesagt, Sebo, du hattest irgendein Stück nicht dabei, weil du dachtest, ja, das kennt eh jeder und dann macht es irgendwie Turrican. Keinen Spaß.
Genau, Turrican 2.
Ich finde, es macht gar nichts. Also, wenn es ein gutes Stück ist, dann kann man das auch schon ruhig mitbringen. Also nur weil wir das alle kennen,
ja,
das ist
ja stimmt,
nicht,
dass
es alle
aber da wird die Raterunde hinterher so langweilig zum Zuhören, weil da sagen, ja,
aber ich glaube, es gibt viele Hörer, die warten einfach nur drauf auf so manchen Klassiker.
Könnte durchaus sein. Und
dann machen wir nächste Folge, Monkey Island 2. Turrican 2.
Philippe, der hat noch nie Turrican gespielt, also insofern.
Ja.
Aber hier, ich glaube, als ich Jim Power dabei hattest, da hast du Hülse erkannt, ne? Ich glaube.
Auf eine Art, ja. Keine Ahnung, wie ich das gemacht habe, aber ich habe ihn erkannt.
Ja.
Wir können ja eine Classic-Folge nächstes Mal machen.
Ja, und wir müssen mal wieder
eine. Was für eine Classic-Folge, Entschuldigung.
Also Super Mario oder.
Ach so, ich dachte, wir nehmen die besten Best-of-Themes bisher.
Ah, ja, das können wir auch machen. Dann braucht man nicht so lange suchen.
Oder wir machen mal wieder eine Film-Fernsehserien-Folge. Fand ich auch geil letztes Mal. Da hätte ich auch Bock drauf.
Vielleicht können uns das ja unsere Hörer beantworten.
Oh ja.
Ja, weil jetzt haben wir es mal wieder.
Also, liebe Hörer, wir haben einmal bisher eine TV-Themes-Folge gemacht. Habt ihr da Bock drauf? Sollen wir das als nächstes machen? Oder lieber wieder klassisch Gaming-Themes? Schreibt es uns gerne via Twitter oder in die Kommentare dieser Folge auf www.ewiggestern.de. Noch schöner wäre es, wenn ihr uns auch noch eine nette Bewertung dalasst auf Apple Podcasts oder Spotify. Wir freuen uns über alles und jede Kritik.
Und noch schöner wäre es, wenn ihr uns mit Geld bewerft.
Oh ja.
Ich wollte es nicht ganz so plump sagen, aber ja.
Doch, hier, los, wir wollen die Fufis in den Club. Also, wir sind ja auch auf Steady und da kann man sich natürlich, wenn man unsere engelsgleichen Stimmen unterstützen möchte und sie so gerne hört, auch mit einem kleinen Obolus beteiligen. Wir sind gar nicht teuer und wir beißen nicht und wir freuen uns über jede Unterstützung und geben uns dann noch mehr Mühe. Nur für euch.
Apropos engelsgleiche
Stimmen. Ihr habt gesehen, wie ich auf euch alle gezeigt habe gerade. Sorry.
Und apropos engelsgleiche Stimmen, wir können an der Stelle noch kurz den Michael grüßen.
Oh ja, unbedingt.
Letztens bei dem Live-Auftritt von Steph Forever, die ja auf Tour waren. Auch schöne Grüße an Gunnar und Chris an der Stelle. Und da hatten wir einen ganz, ganz tollen Fanboy-Moment. Sebo, Markus und ich haben uns da gerade unsere Plätze gesichert und uns hingesetzt und uns dabei so ein bisschen unterhalten. Und dann sprach uns der Michael an, der unser Sitznachbar war, ob wir denn nicht die Retro-Boys wären.
Erstmal hat er, das fand ich richtig
tatsächlich
geil,
den Stimmen erkannt.
Erstmal hat er ja gefragt, sag mal, kann es sein, dass ich eure Stimmen kenne? Ja, könnte sein. Seid ihr die Retro-Boys?
Das war schön.
Ja, wir haben uns direkt endlich mal berühmt gefühlt. Das war doch toll. Hier in Hannover voller Saal und natürlich alle kennen.
Ja, das war ein schöner Moment.
Das war schön. Also für mich war es da kein so schöner Abend. Ich hatte mir den Magen verdorben, musste nach der Hälfte der Zeit raus und habe den armen Christian Beuster vollgeheult. Der saß draußen, hat sich mir meine Leidensgeschichte angehört und ja, wollte auch so gern Gunnar und Christian treffen, aber ich war zu Hause auf dem Klo-Geschäft. Das war schade.
Ja, gut. In diesem Sinne.
Wie in diesem Sinne? So können wir das hier nicht enden lassen. In diesem Sinne.
Ich wollte nur irgendwie vom Klo wieder weg.
Ja, aber nicht in diesem Sinne.
Und jetzt so ein Spülgeräusch.
Das passt ja wie
Philippe,
Arsch auf Eimer.
Philippe, was?
Beende das Ganze, Philippe, ja. Komm.
Haut in die Tasten. Macht's gut. Ciao.
Bis zum nächsten Mal. Ja, genau, danke.
Bleibt am Drücker.
Am Klodrücker hier, ne? An der Spülung.
Mögen die Retro Boys mit euch sein. Immer.